ARD Sounds.
In meiner Jugend gab es die Glatzen mit den Springerstiefeln, mit den weißen Schnürsenkeln. Es gab die Linken, regelmäßig wurde sich verabredet, um sich zu prügeln. Die einen haben den Club der anderen überfallen. Das sind alles keine neuen Themen, die wir heute haben. Das ganze Wiedererstarken der Rechten etc., all diese Themen, das ist auch nichts, was mit der Wiedervereinigung erst aufgeploppt ist und vorher nie da war. Jeder brüllt raus, was er denkt. Ich glaube, dass das wirklich, das Internet ist ein ganz großer Faktor dafür, weil man im Anonymen einfach nahezu alles von sich geben kann. Und ich glaube, das hat den Boden bereitet für eine gewisse Salonfähigkeit. Wenn ich es da schreiben kann und mir passiert nichts, kann ich es auch laut sagen und mir passiert auch nichts.
Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur Hörbar Rust auf Radio 1. Immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr und überhaupt wann immer Sie wollen als Podcast. Jede Woche sitzt mir eine interessante Person gegenüber und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute ist sie ganz woanders zu verorten. Klar, als Schauspielerin hat sie sich nicht nur weiterentwickelt, sondern auch einen festen Platz unter den erfolgreichsten Darstellerinnen erarbeitet. Aber so richtig angefangen hat es für Ulrike Zepcharre mit einer Rolle in der Lindenstraße. Einer Serie, die es so vorher nie gegeben hatte und die über Jahrzehnte mehr aussagte über das Wesen, die Bedürfnisse und Themen des Landes als jede Erhebung des Statistischen Bundesamtes. Frau Charre kam 1972 in Bad Urach zur Welt, arbeitete und lebte unter anderem in Ulm, Tübingen, Stuttgart und Köln und landete schließlich in Berlin. Die gebürtige Schwäbin hat das große Glück, in ihren Rollen eine breite Klaviatur ihres Könnens unter Beweis stellen zu dürfen. In Dominik Grafs hochspannendem Sechsteiler Im Angesicht des Verbrechens oder lustig in sowas wie dem Starnberg-Krimi Die reichen Leichen. Aber auch nervenaufreibend in der Filmreihe Die Zielfahnder.
Herzlich willkommen, wir lernen uns heute erst kennen. Ja. Das ist erstaunlich, weil wir haben offenbar auch 10 Jahre quasi 20 Meter auseinander gewohnt ungefähr.
Wir waren Nachbarn mehr oder weniger.
Wir waren Nachbarn, haben uns aber nicht kennengelernt. Ich habe natürlich beobachtet, was du so machst. Ich habe dich als Zuschauerin immer mal wieder gesehen und freue mich jetzt umso mehr. Und für jemanden, den ich noch gar nicht kenne, habe ich einen Special-Fragebogen, den ich hin und wieder zücke. Und da würde ich dich jetzt mal mit ersten Fragen konfrontieren, okay? Bevor wir einsteigen in dein Leben. Okay. Alle Sätze fangen an mit schon mal, alle Fragen. Schon mal auf der Autobahn liegen geblieben?
Nein, zum Glück.
Gut.
Ja. Und ich hatte schon sehr alte Autos.
Wirklich? Ja. Hattest du Schrauberfreunde oder konntest du das selbst?
Es war nie was kaputt. Wobei, das stimmt nicht. Mein ältestes Auto war ein Käfer. Baujahr weiß ich nicht mehr, irgendwas in den 60ern. Und der war am Ende so durchgerostet, dass mir der Beifahrersitz am Boden abgerostet ist. Und ich musste den Sitz festschnallen. Bei Regen war das wirklich schwierig. Und gebremst hat er auch nur mit Gefühl. Also man wusste, da vorne wird's rot. Musste man sehr, sehr früh anfangen zu bremsen. Den hat mir dann mein Vater irgendwie mehr oder weniger weggenommen.
Das ist toll. Aber auch eine gute Strategie, um nicht ständig jemanden irgendwie mitnehmen zu müssen,
ja,
oder?
Ja, stimmt.
Willst du bei mir mitfahren? Nee, lass. Nee, ich gehe zu Fuß die 300 Kilometer. Schon mal beim Klauen von einem Detektiv erwischt worden?
Nein, aber die Frage ist ja toll. Ich wurde in Köln, war das noch? Das war die Zeit, als Winona Ryder beim Klauen erwischt wurde.
Oh, stimmt.
Wurde ich fälschlicherweise, sage ich zu meiner Ehrenrettung dazu, beim Kaufhof in Köln, in der Ehrenstraße, Hohe Straße, wurde ich von einem Ladendetektiv gebeten mitzukommen. Ich hatte einen Pullover an, der hatte ein Loch am Ärmel. Und den habe ich wieder weggelegt. Und da ich viel im Einzelhandel gearbeitet habe, lege ich Dinge, die ich aus vom Stapel nehme, die lege ich ordentlich zusammen und lege sie wieder zurück. Und ich fuhr die Rolltreppe hoch und plötzlich wurde ich angesprochen und ich möchte mal bitte mitkommen. Und das war ein Ladendetektiv, der hatte diesen kaputten Pullover in der Hand und meinen Pullover, den ich offensichtlich in der Umkleidekabine habe liegen lassen, weil es so warm war da drin wahrscheinlich. Und ich mit in das Büro kommen.
Du hast deinen Pullover quasi zusammengelegt und auf den Stapel gelegt, weil du in Gedanken warst.
Nein, ich habe meinen Pullover in der Kabine vergessen offensichtlich und habe das nicht bemerkt und habe den kaputten Pullover zusammengelegt und weggelegt. Irgendwas erschien ihm daran merkwürdig.
Ja, mir auch.
Und das ging wirklich mit Polizei und mit allem. Und
Das ist nicht lustig.
Nee, das war nicht lustig. Heute weiß ich hätte gar nicht mitgehen müssen.
Ach, kann man sich da widersetzen?
Der darf dich nicht festhalten. Der kann mit dir nach Hause laufen, wenn er möchte, aber er darf dich nicht festhalten.
Interessant. Ja. Das ist ja, also jetzt für die andere Seite aber auch ein bisschen blöd. Du ertappst jemanden, der dich noch anguckt, während er sich zwei Pullover in die Tasche schiebt und rausgeht und du kannst nichts tun?
Ja, kann man eigentlich nicht, nee. Aber das war insgesamt auch in diesem Büro, die Frau, die da drin saß, hat sich die Fingernägel lackiert und war
so eine Kotter-Anfolge.
Und man hat noch geraucht da drin und alle haben geraucht und ich habe zu der Zeit auch noch geraucht und ich saß da auf meiner Strafbank und habe mir auch eine Zigarette angezündet und dann wurde ich wirklich nur angeguckt. Hier ist Rauchen verboten. Und ich so, doch, und ich so, aber sie rauchen doch alle, Entschuldigung. Und er nur, ja, wenn man nicht fragt. Also wirklich so auch dieser Ton die ganze Zeit. Also es war nicht so tolle.
Gib einem Menschen Macht über andere und du siehst seinen Charakter.
Absolut.
Hast du schon mal einen Baum gepflanzt?
Ja, eine Felsenbirne letzte Woche.
Oh, und die sind gar nicht so unkompliziert. Die müssen einen richtigen Platz haben. Das
Ehrlich?
Weiß ich aus eigener Erfahrung.
Oh, ich dachte, ich hoffe, ich habe den richtigen Platz gewählt.
Er muss hell genug sein, glaube ich.
Das ist er.
Das ist gut.
Das ist er.
Eine Felsenbirne. Schon das Wort ist gut, der Name, ne?
Bin auch gespannt, wie die Früchte schmecken.
Bist du schon mal von einem Baum gefallen?
Ja, oft. Als Kind. Ich war viel draußen. Kindheit auf dem Lande. Wirklich barfuß, Baumklettern, runterfallen, ja.
Und hast du jemals einen Baum gefällt? Also weitere Baumfragen fallen mir jetzt auch nicht ein.
Ja, ich wohne seit ein paar Jahren etwas ländlicher und unsere Nachbarin hat uns mehr oder weniger begrüßt mit dem Auftrag, dass wir jetzt mit ihr Bäume fällen gehen müssen. Und das haben wir ein paar Mal gemacht. Ich habe auch eine eigene Säge dafür.
Eine Elektrosäge?
Ja, wir haben eine Kettensäge mit Benzin, aber die springt immer nicht an. Und ich habe dann so eine kleine, so eine Elektro gekauft. Da wird immer gesagt, was willst du denn mit dem Zahnstocher? Ich finde sie aber ganz gut.
Und ist das sexy?
Ich habe, muss ich zugeben, alles, was sich schnell bewegt und Körperteile abtrennen kann, wenn so ein Gerät angeht, habe ich sofort, geht bei mir ein Riesenfilm im Kopf los. Und ich habe wirklich richtig Angst.
Das liegt an den Rollen, die du immer annimmst. Das liegt an Dominik Graf, der hat dich gebrochen. Ja, ja, na klar.
Ja, ja, vielleicht.
Aber ich merke gerade, dass sich diese Fragen, was dabei rauskommt. Also ich glaube, du bist aber auch wirklich eine extrem gute Antworterin. Bist du schon mal an einem ersten oder zweiten Urlaubstag wieder zurückgekehrt nach Hause?
Nein.
Gutes Zeichen. Weil du so, weil du auch das Beste aus dem Schlechtesten machst oder weil du immer Glück hattest?
Stimmt gar nicht. Ich muss mich berichtigen. Ich habe mit einer Freundin zusammen, wir hatten zusammen gedreht und über Ostern frei. Und wir wollten nicht, Berlin war so trist, dann dachten wir, ach, fahren wir doch an die Ostsee.
Mhm.
Und haben ganz spontan was gebucht, was total schön aussah. Und wir kamen da beide an, betraten diese Wohnung. Jeder guckte so interessiert um sich. Und keiner hat sich getraut, es auszusprechen. Aber es war klar, wir bleiben hier nicht. Mhm. Dann haben wir einen Spaziergang gemacht und nach dem Spaziergang war die Wohnung noch genauso fürchterlich wie vorher. Und dann haben wir gesagt, wir fahren wieder nach Hause.
Also das ist wirklich, natürlich, das Leben, das ganze Leben ist Geschmackssache. Aber wenn man sich einfach mal den Spaß macht und, sagen wir mal, das Interior dänischer Ferienhäuser, ganz einfacher Ferienhäuser anzugucken. Und wenn man sich dann Ferienwohnungen und Ferienhäuser, sagen wir mal wirklich Ostsee, eigentlich ist es egal wo, aber Ostsee, hautfarbene Buchen, achteckige Schrankwände, die in einer Ecke stehen und dazu Sonnenuntergangs-Frottee-Bettwäsche.
Oder neu gebaut und dann die ganze Einrichtung sieht aus, als wäre sie im Bürobedarfskatalog bestellt.
Absolut. Und die Handtücher sind zu Elefanten oder zu Schwänen geformt.
Ja.
Es ist ein Debakel, es ist wirklich die Hölle. So stelle ich mir die Hölle vor.
Jetzt sage ich mal den ganz schlimmen Satz, da bin ich ganz bei dir.
Ah, magst du nicht, okay. Gut, ich finde, das ist ein super Auftakt gewesen für uns zwei und für dieses Gespräch. Wir beginnen mit Alicia Keys, tolle Sängerin, Empire State of Mind. Part 2 hast du mitgebracht. Wofür steht dieses Lied?
Das ist, ich habe eine längere Phase in meinem Leben gehabt, da hatte ich, sage ich mal, ein bisschen nicht so ein Händchen mehr, die richtigen Männer in meinem Leben auszusuchen und hatte auch schon viele Liebeskummer-Erfahrungen. Und das war in meiner letzten schlimmen Phase, ging mir dieses Lied irgendwie durch Mark und Bein, anders kann ich nicht sagen.
Und wenn wir es jetzt hören, denkst du dann an einen ganz bestimmten Menschen oder denkst du an die Summe der nicht so glücklichen Liebschaften?
Ich denke an die Momente, die ich hatte, als ich das Lied gehört habe. Gar nicht unbedingt an den Menschen,
nicht
aber
an den Menschen,
also Autofahrten und was das so mit einem macht und diese ganze Dunkelheit, in die man sich da ja auch begibt.
Das sagst du aber mit einem Lächeln. Bist du eine Melancholikerin?
Ja.
Ah, du magst es auch ein bisschen.
Ich glaube, es ist einfach Teil von mir und es hilft nicht, so zu tun, als wäre es nicht so.
Ulrike C. Czare, die Schauspielerin, ist heute hier zu Gast in der Hörbar Rust. Das C müssen wir gleich mal am Anfang klären, ist Claudia, steht für Claudia. Und wer ist oder war Claudia? Eine Patentante, eine Freundin deiner Mutter?
Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, was meine Eltern mit Claudia verbinden, glaube ich. Ursprünglich, ich war, wäre ich blond auf die Welt gekommen, hätten sie mich, glaube ich, gerne Christina genannt. Aber ich war ganz dunkelhaarig und hatte unglaublich viele Haare. Meine Mutter dachte, ich sah ein bisschen aus wie ein Affe. Und dann wurde es, warum auch immer, Ulrike. Ich weiß es nicht. Ich finde den Namen gar nicht schön.
Die Herleitung ist, da muss ich erstmal, mein Gehirn hüpft die ganze Zeit, weil ich versuche zu verstehen, dass, also okay, blond hättest du Christina geheißen. Mhm. Wie Christina Aguilera, die erst 20 Jahre später zur Welt gekommen wäre. Gut. Gut. Auf jeden Fall in Bad Urach, Baden-Württemberg. Aufgewachsen in Bämflingen. Mhm. Bämflingen habe ich mir jetzt mal angeschaut. Links ist Straßburg, rechts ist München, Zürich ist im Süden und im Norden ist Frankfurt. Also ungefähr da, Frankfurt am Main, ungefähr da in der Mitte. Also ich glaube, in Bämflingen ist jetzt schon richtig Frühling.
In Bämflingen ist wahrscheinlich jetzt schon, ja, in Bämflingen ist man früher dran als hier. Ja, vielleicht, ne? So 2-3 Wochen, würde ich mal sagen, ja.
Wann warst du das letzte Mal da? Denn deine Familie lebt größtenteils in Kärnten in Österreich, ne?
Genau. Mein Vater hat immer gesagt, mein Vater ist der Österreicher in der Familie, wenn er aufhört zu arbeiten, dann will er wieder nach Hause. Meine Mutter ist in Bämflingen geboren und hat ihr Leben lang dort gelebt und hat gehofft, dass dieser Kelch an ihr vorübergeht. Alle wussten, dass das nicht so sein wird, nur sie nicht. Das heißt, meine Eltern wohnen dort nicht mehr. Mhm. Und es ist auch ein ganz merkwürdiges Gefühl, an dem Haus vorbeizufahren, in dem wir gewohnt haben. Ich finde ja ohnehin, dass Häuser und Wohnungen, die man selbst nicht mehr bewohnt, die werden so schnell fremd. Eigentlich absolut. Mit dem Tür zu machen, ist das ein fremder Gegenstand oder ein fremder Ort. Ganz merkwürdig.
Deswegen, also dann hast du auch wahrscheinlich, um da jetzt mal kurz vorzuspringen chronologisch, dir Mietverträge auch nie, wenn du irgendwo anders hingezogen bist, dass du die Wohnung erstmal untervermietet hast zur Sicherheit, oder hast du das auch gemacht?
Nein, habe ich nicht gemacht. Also die Wohnung hier um die Ecke, da stand ich noch ganz lang im Mietvertrag, aber jetzt auch nicht mehr.
Nee, okay, das heißt, du machst dann auch Schnitte und kannst dann auch loslassen.
Ja.
Und wann warst du das letzte Mal in Bämflingen? Was denkst du, wie lange ist das her?
Das ist vielleicht so 4-5 Jahre her, drei, vier Jahre ungefähr, da habe ich meine Patentante das letzte Mal gesehen, vor 3 Jahren war das, da habe ich sie das letzte Mal gesehen, ja.
Okay. Ich habe mal geguckt, was es da so gibt heute, und ich könnte mir vorstellen, dass es einige Sachen damals schon gab, zum Beispiel das Restaurant Krone.
Absolut.
Das Restaurant Da Francesco.
Da Francesco kenne ich nicht.
Dafür sprichst du es aber sehr italienisch aus. Das Bahnhöfle oder den Bahnhof?
Dass es da ein Lokal gibt, weiß ich gar nicht. Mhm. Zu meiner Zeit war das noch aktiver Bahnhof.
Autohaus Wurst.
Ja, da wurden dann unsere Autos gekauft zum Teil. Da ist mein Käfer gelandet. Da stand der.
Verwurstet.
Da stand der dann, ja, und ich musste immer noch dran vorbeifahren, dachte, da ist aber mein Käfer.
Du bist christlich erzogen worden. Dein Vater war im Posaunenchor, deine Mutter hat, glaube ich, im Kirchenchor gesungen. Hast du dich auch in der Gemeinde eingebracht?
Nein, ich fand das schrecklich. Also meine Eltern die hatten da auch so einen, das nannte sich Familienkreis, was eigentlich ganz schön war, so ein Zusammenschluss von mehreren Familien mit Kindern im selben Alter, wo man auch die Freizeit zusammen verbringt und einmal im Jahr auf so eine Freizeit fährt, also so ein kleines Wochenende macht oder sowas. Und ich habe mich da nie so wohl gefühlt, also ab einem bestimmten Alter, also ab dem Alter, ich musste wirklich in die Kinderkirche gehen, in die Jungschar, also alles, was man da so macht. Und das war nie so meins. Also in der Früh, diese Krippenspiele fand ich noch ganz großartig, da wollte ich immer mitmachen. Aber ansonsten hatte ich den Drang, so ab einem Alter von 12, 13, ich war ein bisschen früh dran, sagen wir es mal so, wollte ich weg von da.
Also. Lass uns noch mal kurz in der Zeit davor bleiben, weil auch der Kindergarten, das hast du mal in einem Interview gesagt, dir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Mm-mm. Das hast du als unangenehm empfunden. Ja. Eigentlich ist es doch toll, also oder wenn überhaupt Menschen Erinnerung daran haben, du hast es nicht so abgespeichert aus irgendwelchen Gründen.
Nee, wir hatten ein Loch im Zaun im Kindergarten neben dem Mirabellenbaum und da konnte ich dann abhauen und nach Hause gehen. Und die Erzieherin hat mich, ich erinnere mich an 2-3 Mal, dann hat die mich wieder abgeholt. Es war nur 2 Straßen weiter. Die ging dann nach Hause, hat mich von zu Hause abgeholt, mhm. Da musste ich wieder mit.
Na ja.
Mochte das dort nie. Ich mochte eigentlich nur, wenn wir draußen waren. Aber alles andere fand ich nicht so toll. Dann.
Dein Vater hat viel gearbeitet. Er hat sich, wie man damals auf jeden Fall sagte, hochgearbeitet. Mhm. Er ist zum Leiter eines Betriebs für Heizungs-, Lüftungsbau und so weiter geworden. Bedeutet das, dass er kaum zu Hause war? Also ihr seid 3 Geschwister. Deine Mutter hat den Haushalt geführt, hat euch 3 großgezogen. War er viel zu Hause?
Nein. Also mein Vater hat wirklich sehr viel gearbeitet, er hat lange Jahre auch immer noch samstags gearbeitet, dann noch so nebenbei, also für andere Leute Planungen gemacht oder sowas. Also der hat wirklich richtig, richtig viel gearbeitet. Und meine Mutter, mittags kam er allerdings zum Essen nach Hause, mhm. immer oder fast immer. Und meine Mutter war mehr oder weniger alleine mit uns 3 Kindern. Und da meine Mutter sehr früh Mutter wurde, war das sicherlich auch nicht so einfach häufig.
Was war das Typischste für deinen Vater, den Österreicher? Also gab es da etwas, hat er zum Beispiel immer nach Österreich gefahren in den Sommerferien oder war Skilaufen zum Beispiel ein großes oder irgendwas mit Wintersport ein großes Thema?
Wir sind jedes verlängerte Wochenende, jede Ferien immer nach Österreich gefahren. Bevor meine Eltern, sie haben irgendwann mal haben sich so ein Ferienhaus, so ein Holzhaus gebaut, das sie dann später umgebaut haben. Das ist das Haus, in dem sie heute auch leben. Und vorher waren wir im alten Familienhaus meines Großvaters oder der Familie. Und wir waren wirklich jedes verlängerte Wochenende immer, immer, immer da.
Wie lange fährt man da? 3, 4, 5 Stunden?
4,5, 5 Stunden, sowas. Ja, in München wurde immer angehalten zum Tanken. Deshalb war auch immer klar, später nach München möchte ich nicht ziehen. Da geht man hin zum Tanken. Und Skifahren natürlich im Winter. Absolut. Skifahren war, ich glaube, ich bin das erste Mal auf Ski gestanden, da war ich 1,5. Das waren so Plastikski, die habe ich später dann gesehen, gelbe Plastikski, die hatten unten so Noppen, damit man nicht zu schnell wird.
Hast du für diese ganzen Erinnerungen auch noch Fotoalben?
Mm-mm.
Hast du das alles in deinem Kopf abgespeichert, diese Bilder, die du da jetzt hochholst?
Ja, es gibt ganz wenige Kinderbilder von mir, weil als ich auf die Welt kam, haben meine Eltern unser Haus in Bempfling gebaut. Und irgendwie war da nicht so die Zeit für Fotos. Deshalb gibt es wirklich wenige Kinderbilder nur von mir. Und meine Eltern haben auch nicht so viele Fotoalben, ich glaube, aber es gibt Unmengen von Dias. Und das ist ja so die Pest mit den Dias. Man muss sich mal hinsetzen und müsste die eigentlich mal angucken und vielleicht digitalisieren oder irgendwas damit machen.
Also das habe ich damals auch. Ich rate trotzdem dazu, sich bei jemandem so einen Lichttisch zu leihen oder so, weil Blanco diese ganzen Dias so digitalisieren, ist Quatsch. So viel, man macht ja auch nichts damit. Ne? Ja. Man guckt sie sich mal an und so ein paar, so habe ich es gemacht, ein paar habe ich rausgefischt und habe die auch gleich zu großen Fotos abziehen lassen.
Okay.
Aber wirklich nur so eine Handvoll, denn der Rest ist irgendwie ein guter Trip durchs Gedächtnis nochmal, aber letztendlich, ich weiß nicht, oder die Menschen sind ja auch verschieden, manche Menschen genießen es ja auch nochmal so abzutauchen als Nostalgiker oder so. Erscheinst du mir aber auch nicht.
Nee, bin ich nicht so richtig. Mhm. Manchmal erwischt es mich doch, wenn ich so Bilder sehe und es kommt so eine alte Erinnerung hoch oder so ein Gefühl oder ein Duft, irgendwas.
Ja.
Aber eigentlich glaube ich schon, dass ich relativ im Hier und Heute bin.
Und durch Musik ist es ja auch, ne? Da sind wir wieder. Wird das ja sehr, sehr schnell hergestellt. Für einen Bruchteil einer Sekunde ist man plötzlich da. Zum Beispiel mit Adam and the Ants. Und der ist noch nie gespielt worden in fast 25 Jahren. Ich freue mich total mit Stand and Deliver. Ist eine Band, die in Deutschland hatten die, glaube ich, 3 Hits oder so. Das war es auch. Ich glaube, in England waren die sehr viel bekannter und sehr viel erfolgreicher. Wo hast du oder mit wem hast du diesen Song gehört?
Ich habe im Kindergarten noch meine allerbeste und engste Freundin kennengelernt. Und sie sind uns gegenübergezogen. Und ihr Vater war Hobbymusiker und der muss diese Platte gehabt haben. Sonst weiß nicht, wie sie sonst zu dieser Platte kam. Und wir haben diese Platte gehört und da kommen so Säbel vor. Und wir haben wirklich wie wild auf der Sofalehne getanzt und uns Säbel- und Degenduelle geliefert. Das war, wir fanden das ganz spitze. Da hatte der ja auch auf dem Cover, glaube ich, so eine Fantasy-Admiralsjacke oder irgend so eine Uniform an. Ja, das hat irgendwie, weiß ich nicht, was das angesprochen hat. Und da, wir waren da vielleicht 10 oder so, ja.
Die Schauspielerin Ulrike Tscharre ist heute hier zu Gast. Du hast in einem älteren Interview mal davon gesprochen, von Pippi Langstrumpf und wie sehr dich diese Geschichte natürlich inspiriert oder auch motiviert hat oder wie sehr es dir gefallen hat. Das ging oder den meisten Kindern wahrscheinlich so. Aber du hast einen interessanten Zugang, weil du gesagt hast, das ist die erste Geschichte, die mich auch mit Tod konfrontiert hat. Und das nehmen, glaube ich, die wenigsten Menschen wahr. Pippi, die lebte ja im Grunde wie eine Waise, weil ihre Mutter war tot und ihr Vater war ja so gut wie immer unterwegs. Also die musste das ja schon irgendwie ziemlich schnell alleine wuppen als Mädchen.
Ja, ist ein ganz einsames Mädchen auf eine Art auch. Also wenn ich auch an Pippi Langstrumpf denke, habe ich eigentlich von den Filmen natürlich, habe ich als erstes das Bild im Kopf, wie sie am Abend meistens vorm Schlafengehen auf der Fensterbank am offenen Fenster lehnt, den Affen auf der Schulter, das Pferd im Garten und guckt in den Himmel und spricht mit ihrer Mutter.
Hat dir das ein bisschen die Angst vorm Tod genommen oder hat es dich traurig gemacht? Was würdest du sagen?
Ich glaube weder noch, es hat mich irgendwie interessiert. Meine Mutter hat mich früher immer ins Bett gebracht und hat mir ein Lied vorgesungen, mit mir gebetet und irgendeine Geschichte vorgelesen. Und da gab es, und ich komme jetzt nicht mehr drauf, wie das eine Lied ging. Und da ging es irgendwie auch darum, dass man die Eltern nicht mehr hat. Ich komme auf dieses Kinderlied gerade nicht mehr. Und das fand ich schon als kleines Kind ganz interessant, dass es Kinder gibt, die keine Eltern haben. Das war aber wirklich mehr, würde ich sagen, ein Interesse als Angst. Angst habe ich damit nicht verbunden.
Mhm. Und dieser Widerstand, den du kirchlichen, weiß ich nicht, Veranstaltungen gegenüber hattest oder vielleicht auch dem Gottesdienst, war der auch dem Unverständnis geschuldet, dass die Kirchenerzählungen ja oft sehr dramatisch waren oder für Kinder nicht nachvollziehbar?
Nein, die Geschichten fand ich ganz großartig.
Ach.
Ich mochte, glaube ich, nur nicht das Formelle der Kirche und die Erwartungen, die an einen gestellt wurden, wie man zu sein hatte, was man zu tun hatte und was man nicht zu tun hatte. Das war das, was ich nicht daran mochte. Mhm.
Du hast schon in der Grundschule das erste Mal Theater gespielt oder es gab da zumindest so ein Singspiel oder so.
Ja, ne? Hänsel und Gretel, da war ich die Gretel und habe meinen ersten Einsatz verpasst. Ich habe zu früh angefangen zu singen, was natürlich fürchterlich ist, wenn man da so rausplatzt und denkt, jetzt geht's los und man merkt, oh, es geht noch gar nicht los.
Nichtsdestotrotz scheint eine Faszination von diesem Moment ausgegangen zu sein. Du hast es nicht abgespeichert als, oh Gott, nie wieder, sondern, oh bitte wieder, offenbar.
Ja, irgendwas hat das in mir gepflanzt, ja.
Bist du gern zur Schule gegangen?
Nein, auch nicht. Kindergarten, Schule, alles blöd. Alles so soziale Räume, in denen man vorgeschrieben bekommt. Und ich bin ja in Baden-Württemberg in den 80ern aufgewachsen. 70er, 80er. Und das war schon sehr reglementiert.
Wollte ich gerade sagen, das gehört sich nicht, genau. Oder das gehört sich so.
Genau.
Also warst du, heute würde man sagen, rebellisch, bist angeeckt oder hast du das Gefühl, dass du dich ganz gut arrangiert hast?
Ich glaube, ich bin nicht so schlimm angeeckt, dass ich aus der Gesellschaft geflogen wäre, aber mir war immer klar, das ist nicht, was ich will und irgendwie bin ich hier auch falsch. Da muss es was anderes geben.
Hm. Hattet ihr Haustiere?
Ja, wir hatten eine Schildkröte, aber so eine Zwergschildkröte, die war so klein wie meine Handfläche vielleicht, die hat mein Onkel, der hatte auf Montage in Libyen gearbeitet und die hat er in so einer Dia-Box mitgeschmuggelt, darf man natürlich alles, ist ganz schlimm verboten, und hat die uns mitgebracht. Und mein Vater hat auf dem Landesposaunentag in Ulm, glaube ich, bei einer Tombola einen Papagei gewonnen. Was? Ja, in einem Holzkäfig und hat diesen Papagei mit nach Hause gebracht. Und wer schon mal mit einem Papagei zu tun hatte, der weiß, dass so ein Holzkäfig nicht lange lebt. Der hat am ersten Abend schon, hatte er die Gitterstäbe durchgenagt und dann flog da dieser Papagei herum. Und er war sehr, sehr lange Teil unserer Familie. Die werden ja
die
so
werden
alt.
Die werden 2000 Jahre alt. Ja. Im Übrigen Schildkröten ja, glaube ich, ja, auch. Wahrscheinlich leben die immer noch in diesem Haus, an dem du vorhin oder vor ein paar Jahren vorbeigefahren bist. Und niemand wagt sich da rein.
Ja, vielleicht.
Man hört nur immer dieses Krächzen und dann hört man dieses langsame Schaben von der Schildkröte, die, oh. Aber diesen Satz hat außer dir noch nie ein Mensch gesagt. Mein Vater hat auf dem Landesposaunentag einen Papagei in einem Holzkäfig gewonnen.
Ja, so war's.
Konnte der irgendwas?
Nein, der konnte gar nichts. Der war sogar so blöd. Der hat einmal an so einer Zimmerpflanze, da saß er wirklich auf einem äußeren Ast und den hat er abgenagt. Aber natürlich so, dass er mit abgestürzt ist. Aber er hat meine Mutter sehr geliebt. Meine Mutter trug Brille oder trägt immer noch Brille. Und er hat sich gerne auf ihr Brillengestell gesetzt und hat dann von hinten durch die Brille geguckt. Das mochte er.
Wie ist das ausgegangen? Hat irgendjemand mal versehentlich die Terrassentür offen gelassen?
Nein, das habe ich mit meinem Wellensittich gemacht. Ich wollte, eine Freundin von mir aus der Schule hatte einen Wellensittich. Und der konnte alles. Der konnte sprechen, der war lustig, der hieß Whisky, der war so toll. Und ich habe mir so einen Wellensittich gewünscht, weil wir eben diesen Papagei hatten, der nichts konnte. Dann dachte ich, vielleicht richtet es dann einen Wellensittich. Und dann habe ich einen Wellensittich bekommen und dieser Wellensittich konnte auch gar nichts. Und eines Tages, ich schäme mich, aber ich habe es getan, habe ich das Fenster aufgemacht, bin aus meinem Zimmer gegangen und habe die Tür zugemacht. Und er ist dann, als ich wieder reinkam, habe ich noch gesehen, wie er so Richtung Wald flog. Und ich habe mir dann, um es ein bisschen netter zu machen für mich, habe ich mir dann vorgestellt, es war Frühling, dass er einen ganz, ganz schönen Sommer jetzt hat in dem Wald. Und dann habe ich aufgehört nachzudenken, was mit ihm passiert.
Weißt du gar nicht, dass der mit Whisky zusammen so eine Wellensittichbar auf La Gomera?
Nein,
doch, die zwei, die haben doch. Und doch, das ist alles gut ausgegangen.
Okay, bin
Don't
ich froh.
You worry.
Okay.
Eiskalt das Fenster auf und vor allen Dingen dann die raus und die Tür zu.
Ja.
Das muss ich erstmal, da muss ich erstmal mit klarkommen. Hier fallen heute Sätze. Wir hätten so eine Triggerwarnung zu Beginn des Gesprächs hier rauslassen sollen, vielleicht. Forever Young hast du mitgebracht. Alphaville, sag uns was dazu. Warum dieses Lied oder wie können wir das chronologisch einordnen in dein Leben?
Alphaville, das war wahrscheinlich so meine Entdeckung von Musik, dass Musik, Popmusik was Tolles ist und auch was für mich sein könnte. Das war, glaube ich, so der erste Popsong, den ich toll fand.
Hast du Videos geschaut?
Gab es damals schon Videos von denen?
Ja.
Ja?
Ja.
Ich glaube, damals habe ich noch keine Videos geschaut. Aber ich glaube, das war die erste Maxi-Single, die ich mir je selbst gekauft habe. Let's dance in style,
let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the sky. Ulrike Tscharre ist heute hier zu Gast in der Hörbar Rust. Wenn Sie jetzt erst einschalten, können Sie das vergangene Gespräch, und ich lege es Ihnen wirklich ans Herz, als Podcast nachhören. Finden Sie bei ARD Sounds, so heißt die ARD Audiothek seit neuestem. Können Sie als App sich runterladen, ist ganz, ganz unkompliziert, und dort finden Sie an die 3500 Gespräche der Hörbar und andere Podcasts natürlich. Wir setzen den Fragebogen schon mal fort, ja? Mhm. Schon mal von einem Schiff aus ins Meer gesprungen?
Ja. Ja, häufiger. Ja, ich liebe Segeln, war manchmal Segeln auch auf dem Meer und da habe ich das häufiger schon gemacht. Das gehört zu ganz, ganz angenehmen Tätigkeiten, muss ich sagen.
Schon mal sitzen geblieben?
Ja, freiwillig. Ich ging zu meinem Mathelehrer und hatte gesagt, ich war auf einem naturwissenschaftlichen Gymnasium. Es gab nicht so viel Auswahl, aber das war so ziemlich das Falscheste für mich.
Ja.
Und mathematisch, naturwissenschaftlich. Und es sollte im nächsten Jahrgang das erste Mal Deutsch als Leistungskurs geben. Und ich dachte, Halleluja, das mache ich, weil dann kriege ich vielleicht noch irgendwie ein einigermaßen okayes Abi. Bin zu meinem Mathelehrer gegangen, bei dem hatte ich Mathe und Philosophie. Und ich hatte in Philosophie 15 Punkte bei ihm und in Mathe gerade mal immer nicht so null. Und ich ging zu ihm und habe ihn gefragt, ob er mir 0 Punkte geben kann, weil ich gerne wiederholen möchte. Dann guckt er mich an und sagt, Ulrike, ich glaube, in deinem Fall ist das gar kein Problem.
Okay, schön. Ja, es war eine gute Entscheidung wahrscheinlich.
Naja, ja.
Bist du schon mal auf einen Seeigel getreten?
Nein, zum Glück nicht.
Hast du schon mal einen Igel bei dir überwintern lassen?
Nein, würde ich aber.
Hast du schon mal ein Tier ins Tierheim gebracht?
Nein.
Hast du schon mal ein Tier aus dem Tierheim geholt?
Muss ich kurz überlegen. Nein.
Schon mal in einem entscheidenden Moment ein Blackout gehabt?
Ich habe gerade überlegt, ob es jetzt im Moment gerade so weit ist, aber nee.
Hast du schon mal aktiv eine Freundschaft beendet?
Ja. Muss man auch, finde ich. Ich finde, das gehört irgendwie dazu.
Absolut.
Muss man, glaube ich.
Hast du schon mal einen Schlüssel in einem Fundbüro abgegeben?
Mm-mm.
Hast du schon mal einen Schlüssel aus einem Fundbüro abgeholt?
Mm-mm.
Hast du schon mal jemandem eine geknallt?
Nein.
Oh,
also
hier,
im
hier.
Film ja. Im
okay,
Film ja.
Okay. Bist du schon mal auf einer Fetischparty gelandet?
Mm-mm.
Das ging aber ein bisschen zu schnell, das Nein. Das ja. ist so. Hast du schon mal was angefangen mit einem Jetski-Verleiher, einem Tennis- oder einem Skilehrer?
Nein.
Hast du schon mal jemandem das Leben gerettet?
Muss ich kurz überlegen. Ich glaube, nein. Hätte ich aber gerne.
Und hat dir schon mal jemand das Leben gerettet?
Auch nicht. Ich war noch nie in so einer brenzligen Situation.
Wahrscheinlich sind ganz viele Menschen schon rechtzeitig auf die Bremse gegangen. Man weiß ja immer nicht, wann man nicht stirbt. Ne? Man weiß immer nur, wann irgendwas schief geht. Also insofern.
Das stimmt.
1987 bist du zum ersten Mal in Berlin gewesen. Und zwar im Rahmen einer Klassenfahrt. Ja. Ne? Ganz West-Berlin.
Vor allem in der Bülowstraße, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, da gab es ein Hostel oder ein, wie hießen die nochmal, Jugendherberge. Und da waren wir. Das habe ich aber auch viel später erst wieder zusammengekriegt, als ich dann immer dran vorbeigefahren bin, dass ich dachte, ach, hier war ja diese Jugendherberge damals. Aber ich habe nicht mehr viele Erinnerungen an Berlin, weil mich hat diese Stadt so unglaublich überfordert. Ich kam aus Bempfling, war in Metzingen in der Schule. Ich war damals noch keine 16, ich war noch 15 und bin noch mit meinem Kinderausweis über die Grenze gefahren. Und,
da gab es auch, glaube ich, Stress, ne?
Ja, der wollte mich nicht reinlassen, weil ich natürlich da nur so ein Kinderfoto, wie man sie in der Grundschule
Kinder,
macht. Ja, ich weiß nicht, ich hatte so einen roten Pulli an mit so einer Kirsche drauf und so komische Haarklammern. Und der wollte mich erst nicht reinlassen und das hat mir wahnsinnig Angst gemacht. Und damals dachte ich auch schon, was bringt dem das jetzt, mich hier so zu verängstigen? Und mir war diese Stadt, ich fand die faszinierend, groß, toll, aber ich hatte auch total, war völlig überfordert hier.
Welche Erinnerungen sind geblieben, auch wenn sie noch so klein sind?
Der Grenzübertritt Friedrichstraße nach Ostberlin. Wir waren einen Tag in Ostberlin. Und in Ostberlin, es gab ja diesen Zwangsumtausch.
25
genau,
Mark
was
waren
was viel
das, ne?
war, mhm. weil es waren, die Dinge dort waren auch relativ günstig. Das heißt, wir als Schulklasse, wir wussten gar nicht, wofür sollen wir denn das Geld jetzt ausgeben. Dann habe ich mir am Alex am Würstchenstand eine Bratwurst gekauft und wurde da direkt um 10 Mark beschissen. Und es war aber nicht weiter schlimm, weil dann weint es halt los. Ich wusste eh nicht, was damit machen. Aber ja.
Ich erinnere mich auch noch an die Situation und war erleichtert, dass es auf dem Alex oder am Alex so einen Buchladen gab. Und da waren wirklich, das waren ganz, ganz schöne Bücher, für die man dann, die auch nicht viel kosteten, aber so dass wir eben nicht, wir hatten nämlich auch überlegt, kaufen wir jetzt 20 Würste?
Ja.
Das war nicht ohne Reiz, aber es war dann doch schöner. Und ich glaube, eins dieser Bücher habe ich immer noch, so ein Kunstbuch. Das
Ach,
hat, glaube ich, 5 Ostmark gekostet oder so. Und das ist ein ganz tolles, wunderschönes Buch gewesen. Bist du überhaupt gut im Erinnern? Hast du mal Tagebuch geführt?
Ich wäre so gerne eine Person, die ein leeres Buch vor sich hat und es füllt. Das bin ich leider gar nicht. Ich habe so oft versucht, Tagebuch zu führen oder mir aufzuschreiben, wenigstens sowas Ähnliches wie ein Tagebuch. Ich habe es immer wieder aufgehört, weil ich gemerkt habe, das ist gar nicht meins. Überhaupt nicht.
Weil du es nicht mit Inhalt füllen willst oder weil du es nicht mit einer persönlichen Geschichte füllen willst? Könntest du zum Beispiel eine fiktive Geschichte aufschreiben? Macht dir sowas Spaß?
Habe ich auch schon versucht. Aber ich glaube, beim Tagebuchschreiben ich hatte, glaube ich, immer das Gefühl, dass das mein Leben wurde dadurch so banal. Dadurch, dass ich es aufgeschrieben habe, weil ich dann im späteren Durchlesen gemerkt habe, na, so aufregend ist das jetzt auch nicht, was da drin steht.
Also was ist denn der Reiz daran, so ein aufregendes Leben zu führen? Was ist denn ein aufregendes Leben?
Ich weiß nicht, was, aber wahrscheinlich fühlt man sich selbst, empfindet man sein Leben selbst als aufregender als das, was es dann tatsächlich ist, nehme ich mal an.
Und was wäre daran schlimm?
Heute wahrscheinlich nichts mehr. Früher, als ich so gerne weg wollte und woanders hin wollte und was anderes leben wollte, war das ein großes Ziel. So
welche Erwartungen hattest du denn? Also was hast du dir vorgestellt? Raus aus dem kleinen Ort, raus aus den kleinen Städten, rein ins Großstadtgetümmel. Wohin? Welche Stadt hast du angepeilt?
Gar keine bestimmte Stadt, nur weg. Also es gab gar nicht so die Vision, da möchte ich hin oder dort möchte ich hin und das will ich erleben. Ich dachte nur aus dieser Enge und bestimmt hört meine Mutter diesen Podcast irgendwann und mein Vater wird das bestimmt auch irgendwann hören. Deshalb muss ich das dazu sagen, das hatte nie was damit zu tun, dass ich von meiner Familie weg wollte. Aber ich wollte weg aus diesem Dorf und aus diesem Umfeld, weil ich dachte, es muss in der Welt was anderes geben als diese Regeln und diese immer gleichen Wege und diese Menschen, mit denen ich nicht immer gut zurechtkam.
Und gab es jemand, der es dir anders vorgelebt hätte? Gab es eine Figur, eine Romanfigur, jemanden aus einem Kinofilm oder eine Freundin vielleicht?
Es gab einen, mein Vater hat 4 Geschwister und der jüngste davon ist sehr früh nach Asien gegangen und von dort aus in verschiedene andere Länder und hat dort beruflich Karriere gemacht. Und das fand ich großartig, wie jemand so weit weggehen kann und in einem komplett anderen Kontext leben kann.
Du hast ja dann das Abitur gemacht, bist aber jetzt erstmal nicht auf Weltreise gegangen. Nee. Du hättest deinen Onkel in Asien besuchen können.
Ja, habe ich nicht gemacht, interessanterweise. Ja, ich wollte sehr gerne mit 16 ein Austauschjahr nach Amerika machen. Das wollte meine Mutter nicht. Ich glaube, also zum einen war das unglaublich teuer. Mhm. Ich glaube, das waren damals schon so 10.000 Mark oder so, die man da bezahlen musste. Und wir waren ja 3 Kinder und also, ich glaube, das war ein Grund, warum meine Eltern nicht sofort Hurra gerufen haben. Und der andere Grund war, meine Mutter wollte nicht, dass ich so jung so weit weggehe. Und hat mir das nicht erlaubt. Und nach dem Abitur habe ich unter anderem Englische Literatur studiert und wollte dort auch im Rahmen des Studiums ein Auslandsjahr machen und habe es nicht gemacht. Warum? Wie dumm ist man? Weil ich einen Freund hatte und dachte, oh, wenn mir das heute jemand erzählen würde in dem Alter, würde ich mir denken, komm, go, go, go for it, mach deine Sachen und bleib nicht wegen so einem Scheiß zu Hause.
Ja, und trotzdem würde die Person wahrscheinlich bleiben. Wenn du so richtig verliebt bist, dann setzt du ja auch andere Prioritäten. Ja. Das ist ja nur so. Wenn man in der Rückschau ist es natürlich was anderes. Deine Eltern wollten, dass du eine Banklehre machst, ne?
Ja, mein Vater hatte mir schon so ein Vorstellungsgespräch besorgt bei der Sparkasse in Metzingen.
Dein Mathelehrer nur so, oh nein, nein, machen Sie das nicht.
Ich bin auch nicht hingegangen zu dem Vorstellungsgespräch. Ich dachte, das ist ein bisschen Zeitverschwendung für uns alle.
Du hast Literatur studiert, hast du gerade schon gesagt. Und hattest aber vor, gar nicht unbedingt jetzt als Schauspielerin zu arbeiten, sondern als Dramaturgin am Theater.
Ja, dass ich Schauspielerin werden könnte, das war nicht in meinem... Nicht, das war nicht in meinem Kopf. Also mir war natürlich klar, dass es Menschen gibt, die Schauspieler werden. Ich war ja nicht doof. Aber es kam mir für mich nicht erreichbar vor. Und deshalb dachte ich, studiere ich Literatur und werde dann vielleicht Dramaturgin und kann aber in diesem Theaterumfeld wenigstens bleiben und arbeiten.
Welchen Film hast du dir mehrmals im Kino angeschaut damals? Oder Filme, die dich aus irgendeinem Grund berührt haben oder einfach unterhalten?
Ich bin ganz spät überhaupt erst zum Kino gekommen. Mein erster Kinofilm war E.T. Und ich glaube, damals war ich, also bis der dann zu uns kam, in die Provinz, sage ich mal, ich glaube, da war ich schon 12. Das war das erste Mal,
dass
ich
im Kino war. Ja.
Und Kino war relativ weit weg. Es gab nur, also Kino war schon was, das war teuer. Das musste man sich irgendwie leisten, ins Kino zu gehen. Und das habe ich nicht so oft gemacht. Deshalb kann ich da keinen Film nennen.
Und es war wahrscheinlich auch, man musste in die nächstgrößere Stadt. Ja, genau. Dann
genau.
So eine Unternehmung gewesen dann.
Ja. Mhm.
So. I still haven't found what I'm looking for. Wie toll. Von U2 in der Version gibt es ja auch von The Chimes. Es gibt, glaube ich, auch diesen Song in verschiedensten Versionen. Welche Bilder erscheinen vor deinem inneren Auge, wenn du diesen Song hörst?
Ich war eine Zeit lang riesen U2-Fan und bin den auch wirklich hinterher, also ich war auf ein paar Konzerten und einmal ich war in der ersten Reihe und das Mädchen neben mir wurde auf die Bühne geholt und nicht ich. Das hat mich schon ziemlich getroffen. U2 war einfach grandios. Heute, interessanterweise, gehe ich heute nicht mehr gerne auf Konzerte. Ich bin nicht gerne in Menschenmassen. Ich fürchte mich vor und in Menschenmassen, weil ich immer denke, da ist wie bei den Kreissägen und sowas, geht sofort der Film los. Was ist, wenn hier was passiert? Mhm. Wie reagieren diese ganzen Leute und will ich da dabei sein? Ich glaube nicht. Und damals war dieses Konzerterlebnis einfach schon grandios und großartig und was sehr, das hatte was von großer weiter Welt.
Wie alt warst tatsächlich. Du?
So 15, 16, ja, so.
Erzähl gern noch die Geschichte mit der Mitfahrzentrale.
Einmal hatte U2 ein Konzert in Dortmund gegeben, was von Wempflingen relativ weit weg ist. Und ich weiß nicht mehr, wie es mir gelungen ist. Meine Eltern haben mir erlaubt, dass ich mit einem Freund zusammen dahin fahren darf. Und wir sind mit der Mitfahrzentrale hingefahren und hatten keinen Plan, wie wir wieder zurückkommen. Und ließen das so auf uns zukommen und endeten dann in der Nähe vom Dortmunder Bahnhof in einer Unterführung, wo wir den Rest der Nacht zubrachten, um dann am nächsten Morgen mit unserer Mitfahrgelegenheit wieder, die wir dann hatten, nach Hause zu fahren. Hätte ich niemals, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das meinen Eltern jemals erzählt habe. Ich habe vieles gemacht, wo ich denke, es ist ganz gut, dass Eltern nicht alles wissen, was Kinder so machen.
Ich glaube, das geht allen so, die jetzt zuhören, dass sie so denken, oh Gott, hoffentlich machen meine eigenen Kinder das nicht oder haben es nicht gemacht. Es ist doch echt interessant, ich muss es nochmal sagen, wie viel man auch nicht nur erlebt, sondern auch überlebt.
Absolut.
Situationen, die man im Nachhinein mal sagt, um Gottes Willen, was da alles hätte passieren können.
Nachts um 3 bei einer Freundin geschlafen, dann, weil die Eltern kulanter waren, durfte man ausgehen und nachts um 3 irgendwie im Stockdunklen alleine nach Hause laufen, 2 Mädchen über 6 Kilometer und so Zeug auf Landstraßen und auch denkt, hallo.
Ja, auch scheiße, dass sich das nicht verändert hat, ne? Ja. Dass man hinzusagen muss, ja, 2 Stimmt. Mädchen, was hätte da alles passieren können? Mhm. Gut, U2, I still haven't found what I'm looking for.
Radio 1. Hörbar Brust.
Die Schauspielerin Ulrike Czarre ist heute hier zu Gast. Du bist Jahrgang 72, also uns trennen wenige Jahre, also wir haben eine ähnliche Sozialisierung, würde ich mal sagen. Kannst du sagen, ab wann du sowas wie ein Selbstbewusstsein oder eine Selbstsicherheit entwickelt hast für dich?
Auf der einen Seite unglaublich früh und auf der anderen Seite bis heute nicht. Das ist ganz komisch, diese Diskrepanz in mir, die spüre ich ganz oft. Auf der einen Seite empfinde ich mich als eine ganz starke Person, die genau weiß, was sie will. Und auf der anderen Seite habe ich oft das Gefühl, ich traue mich gar nicht, irgendwo hinzugehen. Und es fehlt mir enorm an Selbstbewusstsein. Das ist oft, diese 2 Pole habe ich ganz oft in mir.
Interessant. Und ohne dass es, ich will jetzt gar nicht in deiner Psyche herumkramen, du sollst auch nichts preisgeben, was vielleicht auch zu persönlich ist, aber wenn du sagst, du traust dich manchmal nicht, irgendwo hinzugehen, ich weiß, dass du zu Beginn deiner Schauspielkarriere, dass du auch mit Mitte 20, fast schon Ende 20 noch sehr, du hast sehr jung ausgesehen, sehr jung gewirkt, ne? Du hast auch Rollen gespielt, teilweise deiner ersten in der ARD Vorabendserie Leo und
Ina und Leo, ja.
Ja, genau. Ja. Hast du mit Ende 20 eine 18-Jährige, glaube ich, gespielt, ne? Und aber bevor du diese Rolle bekommen hast mit Ende 20, hast du dich selbst beschrieben als schüchtern, als scheu, als zurückhaltend und zum Casting für diese Rolle bist du wirklich eingeladen worden bei dir, weil du einen richtigen Wutanfall gekriegt hast.
Das war so. Ich bin nach der Schauspielschule, ich habe die Schauspielschule nach 2 Jahren abgebrochen, muss ich sagen, weil ich eben schon Mitte 20 war, als ich sie anfing und mit 16 schon begonnen hatte, Theater zu spielen. Und ich wollte ganz klare Dinge lernen und diese Schule war mehr auf am Anfang zumindest ausprobieren und rumsuchen und experimentieren ausgelegt. Und ich merkte, das ist aber nicht das, was ich jetzt mehr brauche. Ich will ganz klar Sprechunterricht, ich will szenisches Studium, ich will Gesangsunterricht, ich wollte Handwerk lernen. Und bin deshalb nach 2 Jahren gegangen und habe aber in diesen 2 Jahren schon Kurzfilme gedreht für die Filmhochschule in Ludwigsburg. und bin dann nach Köln gezogen von Ulm aus und dachte, die Welt wartet auf mich. Ich hatte ein Demoband, ich hatte Fotos, ich hatte Erfahrung und ich dachte, eigentlich kann ich auch was. Und musste natürlich irgendwelche Jobs machen. Ich habe in einem Secondhand-Job gearbeitet und gekellnert.
Was toll ist. Also ich meine, klar, das sind die Jobs, die man gemacht hat. Das
der Geruch ist vor allem wahnsinnig.
Der Geruch ist scheiße.
Das ist ähnlich wie bei einer Kneipe, die man morgens als erstes aufschließt. Dieser Geruch von damals noch abgestandenem Bier, wenn man irgendwie die Zapfanlage doch
kalter
nicht ganz
Rauch.
Sauber kriegt. Kalter Rauch. Und in einem Secondhand-Shop natürlich dieser alte Klamottengeruch.
Ja,
da kann man auch machen, was man will. Also das so morgens aufzuschließen, hat immer so einen ganz besonderen Charme, sage ich mal.
Das stimmt.
Und hatte eben verschiedene Gespräche bei Castern, um mich vorzustellen, wie man das so macht. Dass man sagt, hallo, mich gibt's, ich bin hier und ich würde so unglaublich gerne mal was drehen oder überhaupt was machen. Und ich saß da aber immer, ich kann es nicht anders sagen, als hätte ich einen Stock im Hintern, weil ich so schüchtern war, weil ich dachte, was soll ich denn jetzt hier?
Aber andererseits hast du dich ja gerade beschrieben als jemanden, der sagt, pff, die Welt wartet auf mich. Ne? Ja. Also das ist auch diese Diskrepanz muss es da schon gegeben
Absolut,
haben.
Die gab es immer. Und nach ungefähr einem Jahr hatte ich wieder so ein Vorstellungsgespräch, war dort und saß dort wie bei allen anderen Gesprächen auch, habe mich so von außen betrachtet und dachte, das wird so nie was, wirklich nie. Und habe ich mich so über mich selbst aufgeregt, dass mir wirklich richtig die Hutschnur geplatzt ist und ich habe auf den weil das alles so scheiße ist und ich bin jetzt hier seit einem Jahr und dafür habe ich das alles nicht gemacht. Und der saß ganz ruhig da und hat mich einfach gelassen. Und als ich fertig war, meinte er, was machst du den nächsten Dienstag? Und ich so, keine Ahnung, wahrscheinlich arbeite ich wieder in meinem scheiß Secondhand-Shop, ich weiß es nicht. Und dann sagte er, ja, komm doch mal, da ist ein Casting, da geh doch mal hin. Und diese Rolle habe ich dann bekommen.
Hat funktioniert,
ja.
Wann war das? 2001, 2000?
Oh, ich bin so schlecht mit Zahlen. Ich bewundere immer Leute, die sagen, 1902 und so war ich da und da.
Ach, ich könnte das gar nicht, aber ich habe ja mich hier ein bisschen reingelesen, deswegen kann ich dir jetzt sagen, ja, 2000 war das, ARD-Vorabendserie Ina und Leo.
Ja.
Aber noch mal kurz, bevor wir aus diesem Thema wieder rausgehen, das mit der, also Selbstbewusstsein ist ja so die eine Sache. Diese Wörter werden ja gerne so ausgetauscht, als würden sie das Gleiche bedeuten. Ist ja nicht so. Selbstbewusstsein ist ja das eine. Eine Selbstsicherheit ist ja noch mal ein ganz anderer Schnack. Und eine Selbstakzeptanz dann wahrscheinlich so ein hölzernes Wort. Ist ja auch nochmal, steht da ja auch nochmal. Was glaubst du, hat dich bis heute am meisten verunsichert, wenn du sagst, es gibt auch ein paar Sachen, da bin ich nach wie vor, fühle ich mich da klein oder unzureichend oder habe Angst davor?
Ich habe häufig das Gefühl, ich habe wahrscheinlich gar nichts zu sagen und ich bin nicht interessant oder es ist nicht interessant, was ich sage oder was ich denke. Woher das kommt? Weiß ich nicht. Wobei, ich habe eine Ahnung, wo das herkommen könnte. Ich glaube, das hat schon auch viel mit dieser protestantisch-schwäbischen Herkunft zu tun. Dieses, man muss sich nicht, der Einzelne muss sich nicht so wichtig nehmen. Man muss lieber kleine Brötchen backen, lieber unauffällig sein.
Als Mädchen ja
als Mädchen,
ne?
Auch.
Also so, es gibt ja auch diese Poesiealbumsprüche. Ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, aber sei lieber das kleine Veilchen, das da in der Ruhe blüht und nicht irgendwas. Die Rose, die immer bewundert will sein oder irgendwas in der Art. Ne?
Vielleicht ist das wirklich was so tief in mir wohnt und gleichzeitig weiß ich, nein, natürlich bin ich anders. Ich habe ein anderes Leben gelebt, ich habe Dinge erreicht, ich bin ein anderer Mensch geworden. Trotzdem sind es, glaube ich, häufig diese Dinge, die man noch so in sich trägt, die sich immer wieder Bahn brechen.
Auch dieses, es gehört sich nicht. Ich habe schon so viele Gespräche geführt, in denen man sitzt einem Menschen gegenüber, einem erwachsenen Menschen, der so unglaublich viel auf die Kette gekriegt hat in seinem Leben. Und doch sind so bestimmte, weiß ich nicht, wie nennt man diese Sätze, so Weisheiten oder so Regeln, an die man sich als Kind halten musste, die sind wie Tattoos, wie kleine Tattoos, die irgendwie immer noch ein bisschen durchscheinen. Ne?
Ich würde auch niemals, zum Beispiel nachts kommt man nach Hause und man hat, weiß ich nicht, zu viel getrunken oder hat einfach viel Spaß und schreit laut auf einer Straße rum und Leute schlafen. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Nicht einfallen. Komm, da wollen doch Leute schlafen, jetzt mach doch mal. Hat aber auch viel mit Kontrolle zu tun, natürlich, merke ich gerade, wo ich sage. Selbstkontrolle.
Das ist nicht das Schlechteste.
Nein, ich glaube, Selbstkontrolle kann einen vor vielem beschützen
und
kann einem helfen.
Das glaube ich auch.
als Schauspielerin ist es gut, wenn man sie verliert hin und wieder.
Ja, du musst dich in gewisser Weise überantworten. Also wenn du jetzt die Kontrolle nie abgeben würdest, hättest du es, glaube ich, nicht so weit gebracht. Also auch nicht in den Rollen, in denen du zu sehen bist. Wir sprechen ja gleich über die aktuelle Episode der Zielfahnder. Und da gibt es jetzt inzwischen 4 Filme. Es ist so eine Filmreihe. Und man muss schon sagen, es wirkt extrem herausfordernd. Also man sieht, dass es anstrengende Dreharbeiten waren, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, waren es. Immer. Jeder Film, nach jedem Film braucht man eigentlich einen Monat Urlaub, mindestens. Alle. Also das ganze Team, alle Kollegen.
Gut, wenn wir jetzt dabei sind, können wir eigentlich auch jetzt drüber sprechen. Ich finde, das sind Filme, die so eine hohe Qualität haben, dass ich mich jedes Mal freue und sie jedem um die Ohren hauen will, der irgendwie so sagt, ja, das ist so typisch deutsche Produktion, die kriegen nichts auf die Reihe, sondern das ist wirklich gut gespielt, gute Drehbücher, gut gefilmt und es ist ganz schön nervenaufreibend für Leute wie mich. Also ich muss da schon irgendwie ganz schön schlucken und manchmal auch weggucken.
Das freut mich. Also nicht, dass du weggucken musst. Aber dass das aufgeht, was wir uns wünschen damit und was wir versuchen. Und ja, es freut mich umso mehr, weil es kostet uns wirklich viel. Diese Filme herzustellen, kostet uns alle unglaublich viel. Das Team, alle Kollegen, Kolleginnen, man braucht danach wirklich eine Zeit, um sich wieder zu regenerieren von allem. Und dass das gesehen wird, dass offensichtlich was ganz Gutes bei rauskommt, ist wertvoll für mich. Ja.
Ich weiß, dass diese Produktionen vor 15 Jahren noch auch anders dotiert waren. Die Budgets sind zusammengestrichen worden, es gibt weniger Drehtage. Auch das wird sicherlich einen gewissen Druck auf euch ausüben, kann ich mir vorstellen. Die ersten Zielfahnder gab es 2016. Da hat Dominik Graf Regie geführt und an deiner Seite war es noch nicht Hanno Koffler, sondern es war Ronald Zehrfeld,
genau,
ne?
Genau. Und Ronald ist dann nach dem ersten Film, glaube ich, ich weiß es gar nicht so genau, aber ich glaube, er musste sich entscheiden zwischen einer ZDF-Reihe, die er hatte, wo er eine ähnliche Rolle gespielt hat, und unserer Reihe. Und ich glaube, diese ZDF-Sache erschien ihm irgendwie, weiß ich nicht, besser, oder er hatte da eine andere Verbindung damit. Mhm. Also ich will da jetzt auch, das weiß ich gar nicht so genau.
Du hast für deine Rolle damals den Deutschen Fernsehkrimi-Preis bekommen, was natürlich eine gute Bestätigung ist. Eine Fortsetzung kam dann auch erst 3 Jahre später. Also gut, dass es immer wieder Fortsetzungen gibt, aber dazwischen liegt dann auch immer ziemlich viel Zeit. Es wäre natürlich auch schön, wenn es jedes Jahr eine Episode gäbe.
Ja, das wäre schön. Vor allem die 3 Jahre waren schon eine sehr lange Pause. Es hat ja auch was damit zu tun, dass sich Menschen dann an den anderen Film erinnern und denken, ach so, guck mal, da kommt wieder was von denen. Und 3 Jahre ist eigentlich zu lang. Und gut, dann gab es auch einen neuen Partner an meiner Seite.
Hanno.
Genau, jetzt bin ich mit Hanno ganz glücklich, muss
ich
sagen.
Der ist auch toll.
Ja, ja. Das ist wirklich, wir sind ein richtig gutes Team, auch im Ausland immer, wirklich. Das ist, unsere Produzentin nennt uns immer Landröver.
Zielfahnder Kalte Sonne lief gestern analog, also als Premiere im Fernsehen, gibt es aber jetzt natürlich in der Mediathek. Also ich lege es Ihnen und euch ans Herz, Kalte Sonne, die Zielfahnder.
Stefan Lacan hat Regie gemacht. Der hatte auch bei unserem zweiten Film Regie gemacht, den wir in Uruguay gedreht haben.
Okay, vielleicht kannst du noch 2, 3 Sätze sagen zum Inhalt, ohne zu viel zu verraten.
Ja, wir sind auf Malta und suchen den Kopf, was in diesem Fall eine Frau ist, eines Rings, eines Frauenhandelrings, die sich nach Malta abgesetzt hat, und versuchen, die zu kriegen mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen.
Es geht um darum auch, wie, und das ist sehr aktuell, dass bestimmte Machtstrukturen, obwohl sie eigentlich offen da liegen, könnte man jetzt sagen, dass sie sich einfach erhalten, dass bestimmte Machtstrukturen schwer zu beseitigen sind.
Ja, auch dass wir in diesem Fall, dass solche organisierten Menschenhandels Themen, dass die immer noch stattfinden heute. Das ist ja, und es gibt, ploppt ja immer wieder auf. Also wir müssen jetzt nicht diese auf die Epstein-Files verweisen, aber das ist einfach der aktuellste und größte Fall. P. Diddy, also es gibt ja wirklich immer wieder, merkt man, dass es diese Fälle von strukturellem Missbrauch gibt, von organisiertem Missbrauch, und es scheint immer wieder zu funktionieren und nie aufzuhören.
Gott sei Dank gibt es die Zielfahnder, da kann ich dazu nur sagen.
Ne? Wir
und
haben
zwar
diesen
in
Ring,
der Mediathek. Ja. Ja. So. Mother's Finest hast du mitgebracht. Auch hier kann ich nur sagen, wer dieses Album kennt, wo sie alle, glaube ich, so sternförmig auf dem Boden liegen, fotografiert von oben, ne? Ich weiß, irgendwie ganz zentral, jemand trägt irgendwas Weißes mit Schwarz. Tolles Cover, tolles Album. Du hast dich entschieden für Baby Love. Und jetzt nimm uns mal mit in deine Vergangenheit. Wofür steht dieses Lied?
Bierkeller Reutlingen. Auf dem FH-Gelände, es war so eine Disco-Club, damals sagte man noch Disco, aber Disco war das eigentlich auch nicht.
FH ist die Fachhochschule gewesen.
Genau, Fachhochschule. Betrieben von so drei hängengebliebenen 68er, Alt-68er Jungs, die auch gleichzeitig das Schwarze Café hatten, auch in Reutlingen.
In dem du gearbeitet hast.
Ja, in dem habe ich gekellnert, genau. Und mein damaliger Freund war Türsteher im Bierkeller.
Warte, ist er dein Freund geworden, als er schon Türsteher war? Fandst du den so sexy und hast gedacht, oh.
Nein, der war einfach in meiner Klasse.
Okay, und du hast dann im Schwarzen Café gearbeitet und er als Türsteher.
Und er als Türsteher. Ich glaube, ich hatte in dem Café schon vorher gearbeitet, bevor er dort Türsteher dann wurde. Und das war dann eben eine Zeit lang, das war auch so die Zeit, in der so diese Theatertruppe, die ich da hatte, da war das so der Höhepunkt quasi. Wir waren jedes Wochenende dort tanzen. Und wenn dieser Song kam und ein weiterer, der ist mir aber ein bisschen peinlich, muss ich sagen.
Ist egal, raus damit.
Es ist It's Raining Men.
Oh, hätte ich das bloß nicht gesagt.
Ah, das ist ganz schlimm. Ja. Ich sage, es ist mir ein bisschen peinlich. Ja. Deshalb habe ich Baby Love gewählt.
Danke, danke. Und ich gerne. Möchte mich auch stellvertretend für viele andere Menschen. hörbar@radio1.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Ich werfe Ihnen jetzt mal die Namen einiger Gäste zu, die in den letzten Wochen und Monaten hier waren und deren Gespräche Sie sich noch über Sounds, über die ARD-Audiothek anhören können. Zum Beispiel Jördes Triebel, Nicolette Krebitz, Kerstin Ott, Anna Duschime, Tülin Sesgin, a.k.a. Connie from the Block, Bidina Popov, Michelle Abdullahi, Kati Karrenbauer, Sebastian Betzel, Caroline Peters, Caroline Schuch oder auch Felix Kramer. Heute ist die Schauspielerin Ulrike C. Czarre hier zu Gast. Stier, Aszendent, Jungfrau. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber wenn Leute von sich aus sowas einwerfen in so Antworten, kein Wunder, denn ich bin Stier, Aszendent, Jungfrau, denke ich immer, okay, na dann, liefer mal, dann erzähl mir mal.
Ich fand immer, na, Jungfrau ist einfach so wahnsinnig langweilig.
Hallo, entschuldige ganz kurz, vielleicht soll ich dir sagen, dass sowohl Mariam, die hinter dir sitzt und die Technik macht, als auch ich, wir sind beide Jungfrauen. Also nochmal als Antwortsatz, bitte.
Jungfrauen sind ein ganz stabiles und zuverlässiges Sternbild. Das ist wirklich, Jungfrauen sind sehr zuverlässig. Sie sind sehr ordentlich, sie sind sehr strukturiert. Das finde ich wirklich toll. Das passt zu dem bodenständigen Stier sehr gut.
Auf jeden Fall sind sie eins nicht langweilig.
Ja. Ja, gut, ja. Ja, was soll ich jetzt auch bitte sagen? Ich bin ja einem gewissen Druck ausgesetzt.
Aber du bist ja auch Stier-Aszendent-Jungfrau. Also was bedeutet denn überhaupt Aszendent?
Also wenn ich mich da nicht vertue, ist der Aszendent das, worauf man sich hin entwickelt im Lauf seines Lebens. Also spielt der Aszendent eigentlich irgendwann eine größere Rolle als das eigentliche Sternzeichen?
Also ab der Mitte des Lebens?
Das weiß ich nicht so genau.
Und ab wann beginnt das dann? Man weiß ja nicht, ab wann man die Mitte seines Lebens erreicht hat.
Vielleicht ab dem Zeitpunkt, wenn man so anfängt, eine andere Bewusstheit für sich selbst zu entwickeln. Sag ich jetzt einfach mal so.
Und du bist als Stier zur Welt gekommen und hast
als Jungfrau enden.
Ja, ist so wird es so? Sein. Was sagt man denn dem Stier nach?
Ein Stier.
Mit dem Kopf durch die Wand.
Ja, guck dir doch so einen Stier an. Oh. Der ist groß und verlässlich und
verlässlich.
Stur. Ja, ich bin stur, glaube ich. Das stimmt schon. Das habe ich mit dem Stier wahrscheinlich gemeint.
Schaust du dir, also liest du dir Horoskope durch, wenn du ganz ehrlich bist? Ich meine, du bist jetzt schon so weit gegangen, it's raining man. Mhm. Also jetzt kannst du auch, jetzt musst du nichts mehr verbergen.
Ich habe schon so lange kein Horoskop mehr gelesen. Früher waren es auf den Zuckerwürfeln, waren immer diese schönen, so sehr ausgelutschten Dinge, die da standen über die Sternzeichen. Das mochte ich auf diesen Tütchen und auf den Würfeln. Aber seitdem man keine Zeitschriften mehr liest, liest man auch keine Horoskope mehr. Ich verallgemeinere übrigens wahnsinnig.
Merkt man gar nicht.
Seit ich keine Zeitschriften oder wenig Zeitschriften lese, lese ich eigentlich auch keine Horoskope mehr.
Hast du mal was gesammelt?
Ja, Schneekugeln. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich das mal gesagt habe. Und dann bekommt man das immer geschenkt.
Ja, ja. Und was hast du mit denen gemacht?
Irgendwann bei einem Umzug sind sie dann...
Leider, alle in die Havel gekippt.
Den Karton verloren. Ja, ja. Wurde mir geklaut. Irgendwann sind sie abhanden gekommen. Ne? Ja, das war wirklich schade.
Aber ich habe hier gerade die Havel genannt. Und das ist ja für dich, siehst du, da geht leicht, da grinst du, da lächelst du, da geht dein Gesicht leuchtet. Warum ist die Havel so wichtig für dich? Du hattest da mal ein Bötchen, glaube ich, ne?
Ja, ich hatte da mit meinem damaligen Freund zusammen ein Bötchen. Und ich kann mir wenig schönere Dinge vorstellen, die man in einer Großstadt machen kann. Man fährt in Berlin. Damals hat das so gepasst, mit dem Fahrrad durch den Wald, kommt an der Havel raus, hat hinten so einen kleinen Picknickkorb dabei, geht zum Steg aufs Boot und fährt mit dem Boot ein bisschen raus, ankert, dann geht die Sonne so ein bisschen unter, es ist warm, man springt nochmal ins Wasser und dann isst man, was man sich mitgebracht hat. Das ist so toll.
Also du bist nach Berlin gekommen, ich habe da keine Jahreszahl gefunden und das ist ja auch Quatsch, dich zu fragen, weil du ja überhaupt gar nichts mit Jahreszahlen anfangen kannst. Aber weißt du ungefähr noch, wann das war?
Ich würde mal grob sagen, das ist vielleicht so 20 Jahre her.
20 Jahre.
Müsste
also
eigentlich so ungefähr.
Was haben wir jetzt? 26, also 2006 ungefähr, 5, 6.
Könnte so hinkommen, ja, sowas. Ja.
Okay, ich bitte dich jetzt, mir zu vertrauen, schließ die Augen.
Ja.
Und wir werden dir jetzt ein Geräusch vorspielen. Und du musst es zuordnen.
Das sind Blässhühner.
Richtig.
Ja.
Das müsste so in etwa dein Willkommensgeräusch gewesen sein in Berlin. Wieso? Ja. Erzähl.
Weil ich damals als allererste Unterkunft, die ich hatte, da war ich in so einem Einzimmer-Apartment, in so einem wirklich hässlichen Terrassenhaus, zu einem Terrassenhochhaus.
Von außen hässlich.
Von außen sehr, sehr hässlich. Auch die Treppenhäuser sind meistens nicht sehr einladend. Und dann in einem höher gelegenen Stockwerk, und das war da so, betrat man diese Wohnung, diese sehr kleine, sehr helle Wohnung und hatte nur den Blick auf den Himmel und diesen Ausschnitt der Havel. Das war wundervoll.
Ist das der Pichelsee gewesen?
Genau, wundervoll ist das.
Und der Sound der Blässhühner?
Ja, und die Terrassenhäuser haben ja große Terrassen, so sind sie ja gebaut. Das heißt, die Terrasse war noch mal halb so groß wie das Apartment. Man konnte da auch schlafen im Winter draußen, im Sommer.
Okay.
Im Sommer konnte man draußen schlafen. Das war wirklich toll. Und dieses Geräusch der Blässhühner ist schön.
Was weißt du über Blässhühner?
Gar nichts, außer dass ich mag sie, sie sind hübsch, ansonsten weiß ich nichts über sie.
Wie würdest du sie beschreiben, wenn du sagst, sie sind hübsch? Weil es gibt jetzt Leute, die sagen, habe ich jemals in meinem Leben einen Blässhuhn gesehen?
Eine Ente ohne typischen Entenschnabel und zierlicher und schwarz.
Schwarz und so ein paar Details sind bisschen. So weiß,
genau.
Ne? Also der so. Ja. Ich habe nicht mal das über Blässhühner gewusst. Also ich kannte diese Vögel, aber ich wusste nicht, dass das Blässhühner sind und habe gedacht, gut, dann muss ich mir da jetzt wohl was drüber durchlesen. Habe ich auch gemacht. Also, es sind keine Hühner, um dir diesen Zahn schon mal zu ziehen.
Okay.
Ja, es sind Rallen.
Ach, die.
Ja, aber sie heißen ja nicht Blässrallen, sondern sie heißen Blässhühner. Aber weil sie Rallen sind, sind sie mit den Kranichen verwandt.
Ach.
Ja, jetzt guck dir das an. Und als Rallen wird die Familie kleiner oder auch mittelgroßer Sumpf- und Wasservögel bezeichnet, die meist versteckt leben und die eben zu den Kranichvögeln gehören. Und ich habe dann mal in die Suchmaschine eingegeben, warum haben Blässhühner so komische Füße? Hast du dir mal die Füße von Blässhühnern angeguckt?
Nee.
Das ist der Hammer. Die sehen aus wie Skorpione.
Was?
Ja, als hätten sie so jeder Zeh, also die haben riesengroße Zehen und diese Zehen sind, ich muss das mal jetzt hier aufrufen.
Ich wollte gerade sagen, ich mache das jetzt sofort nach der Sendung.
Ja, ich mache das jetzt. Ich gehe mal raus aus dem Flugmodus. Es tut mir wahnsinnig leid, dass Sie als Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt im Auto sitzen, schauen Sie bitte nicht nach oder fahren Sie vorher ran an die Seite. Warte mal, Blässhuhn kann man nämlich mit E und mit Ä schreiben. Blässhuhn Fuß möchte ich jetzt hier noch hinzufügen.
Hast du die Füße zufällig gefunden oder hattest du gezielt aus irgendeinem Grund danach gesucht?
Da ist nichts, was du da hineininterpretieren könntest. Überhaupt nicht. So, und jetzt guck mal bitte, wie diese Füße aussehen.
Huch?
Ja. Wie würdest du es beschreiben, damit wir das unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen transparenter machen können?
Ich finde, die sehen aus wie aneinandergereihte Raupen. Gepanzerte Raupen mit Stachel.
Raupen, bei denen Kinder alle 10 Zentimeter mit einem Bindfaden, die zusammengebunden haben.
Du hast aber auch so Fantasien, wenn du gewisse Dinge siehst.
Du hast aber auch solche Füße, Bettina. Nein, ich versuche, weil ich musste an Skorpione denken, weil im Grunde, wenn du die nur so siehst, könntest du auch denken, es sind Insekten.
Ja, oder eine Spinne.
Ne,
Spinne mit sehr dicken, ja.
Ja, gut. Also als Phobikerin sage ich jetzt mal.
Du auch?
Du auch?
Wenn Hollywood anruft und fragt, Frau Czare, möchten Sie Arachnophobia Teil 2 machen? Ich muss Ihnen leider sagen, nee, danke. Wirklich nicht.
Das macht Hollywood auch längst mit der KI, Frau.
Auch nicht mit Ryan Gosling und mit.
Naja, vielleicht auch.
Nein.
Wenn man vorher irgendeinen Tranquilizer zu sich nimmt und die Spinne dann wirklich so im Nachhinein rein digitalisiert wird. Ryan Gosling? Du kannst es dir ja nochmal überlegen.
Gut, der soll mal anrufen. Wir reden mal drüber.
Also, nochmal. Wenn Sie meinen, als Blässhuhn wiedergeboren zu werden, gucken Sie sich bitte zuerst die Füße an. Die sind schon sehr ungewöhnlich. Und wir haben ja hier so eine Art Bildungsauftrag. Also, warum haben Blässhühner so komische Füße, nämlich große Zehen mit Hautlappen statt durchgängiger Schwimmhäute? Weil sie eine geniale Anpassung für das Leben sowohl im Wasser als auch an Land sind. Diese Lappenfüße, na, wie Lappenfüße sehen die nicht aus, aber gut. Ermöglichen effizientes Schwimmen, Tauchen und Anlaufnehmen im Wasser, während sie an Land oder auf Schlamm das Gewicht verteilen und das Einsinken verhindern. Tja, gut. Aber das haben wir jetzt einfach auch mal, heute geht's mal in eine andere Richtung,
ich
oder?
Find
das
gut.
Wir haben über Wellensittiche gesprochen, wir haben über Türsteher gesprochen und jetzt sprechen wir eben über Blässhühner.
Blässhuhnfüße.
Blässhuhnfüße.
Ja.
Mariam, wolltest du auch was sagen?
Ja, mit den Lappen. Weil Schwäne haben ja auch so eine Lappen zwischen den.
Haben die nicht Schwimmhäute?
Ja, aber das ist eine andere Gattung. Das sind ja die Kraniche.
Jetzt kommt, ich hoffe, dass sie das nicht rausschneidet.
Die Lappen dehnen sich aus und ziehen sich dann auch wieder zusammen, wie du schon gesagt hast, die perfekte Anpassung.
Guck dir das an, ja. Man könnte meinen, dass die Evolution da was im Schilde geführt hat. Und meistens ist es ja auch so. Bei den meisten Sachen würde ich sagen, Applaus, Applaus, Applaus.
Absolut.
Und dann passiert sowas wie Steißbein oder Blinddarm. Und man denkt, Leute, das ist doch nicht zu Ende gedacht. Warum? Gut, ist ja auch wahrscheinlich sehr wohl zu Ende gedacht. Nur wir sind noch nicht am Ende dieser Evolution. Musik. Weißt du, wenn man sich um Kopf und Kragen redet, dann ist es immer gut in diesem Format. Nur deswegen gibt's hier die Musik.
Deshalb gibt's die Playlist.
Einfach nur, weil es heißt, irgendwann redet die nur noch Schwachsinn. Und dann geben wir ihr ein paar Tropfen und dann in der Zeit hören wir Musik. Schrei nach Liebe. Die roten Rosen?
Toten Hosen.
Ja, aber zu Weihnachten nennen sie sich immer die Roten Hosen.
Ach so.
Das ist so eine Sonderedition der Toten Hosen.
Sie hören heute vermehrt Mariam Celik hier im Hintergrund, aber ich finde das schön, weil es zeigt, dass das hier eine Gemeinschaftsproduktion ist. Manchmal schreiben sie uns nämlich an hörbar@radio1.de und dann sagen sie, und ganz, ganz viele Grüße an euer Team. Und das ist das Team, Mariam und ich, wir sind das Team. Und heute gehörst du auch dazu.
Dankeschön.
Ulrike C. Czare. Wo waren wir?
Bei den roten Rosen,
ja,
toten
genau.
Hosen, Schrei nach Liebe.
Warum dieses Lied?
Das ist ja ursprünglich ein Song von den Ärzten, der dann später von den Toten Hosen gecovert wurde, obwohl die sich eigentlich nicht so mochten, die beiden Bands. Und ich finde diesen Song unglaublich aktuell. Also das ganze Wiedererstarken der Rechten etc., all diese Themen, mit denen wir heute wieder zu tun haben, das ist ja nichts Neues. Das ist auch nichts, was mit der Wiedervereinigung erst aufgeploppt ist und vorher nie da war. Ich bin in gut behüteten Baden-Württemberg aufgewachsen und in meiner Jugend gab es die Glatzen mit den Springerstiefeln, mit den weißen Schnürsenkeln. Es gab die Linken, regelmäßig wurde sich verabredet, um sich zu prügeln. Die einen haben den Club der anderen überfallen. Das sind alles keine neuen Themen, die wir heute haben.
Ich erinnere mich daran auch, Hannover, genau was du sagst, im UJZ Kornstraße, da waren Punks, da fanden Konzerte statt. Das war links und dann regelmäßig wurde die Kornstraße von den Skins überfallen. Und das war bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, das weiß ich noch, war man irgendwie so miteinander. Und plötzlich gab es so eine Diskothek, die hieß die Rote Kuh. Und es gab ja die Oi-Skins, die waren mit Punks befreundet und so weiter. Und es gab Skins, die sich dann wirklich radikalisiert haben. Und es war quasi, es kam mir so vor wie von einem Tag zum anderen. Also Wochen vorher hat man noch zusammen gefeiert und getanzt und plötzlich gab es diese Gruppierungen und das war verhärtet. Und das ging auch richtig zur Sache. Ich glaube, was jetzt noch ein bisschen anders ist in dieser Zeit, ist, dass man es lösen muss von diesen Jugendgruppen, ja, oder diesen Jugendströmungen. Und dass wir jetzt einfach beobachten, dass da bestimmte Gedanken auch nicht mehr hinter vorgehaltener Hand. Auch als wir Teenager und junge Mädchen, junge Frauen waren, gab es schon Rechte im Land, viele Rechte. Weil man sagte bestimmte Dinge nur, wenn man wusste, man ist in Sicherheit, so am Stammtisch, ja, oder wenn man was getrunken hatte oder so, so kam es mir vor. Und heute ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass bestimmte Parolen fast als salonfähig gelten, dass sie rausgeballert werden und dass es kaum Widerstand gibt. Und das finde ich schon echt ein dickes Ding.
Ich habe das Gefühl, dass früher, wie du sagst, hat man das im Wirtshaus gesagt oder hinter vorgehaltener Hand. Dann hatte ich aber den Eindruck, dass wir dazugelernt haben, dass eine Art von anderem Umgang damit gelernt wurde und das geht jetzt wieder verloren. Das ist der Eindruck, den ich habe.
Ist es denn ein anderer Umgang oder hat sich da auch am Mindset was verändert?
Es hat sich am jeder brüllt raus, was er denkt, geändert. Ich glaube, dass wirklich das Internet ist ein ganz großer Faktor dafür, weil man im Anonymen einfach nahezu alles von sich geben kann. Und ich glaube, das hat den Boden bereitet für eine gewisse Salonfähigkeit. Wenn ich es da schreiben kann und mir passiert nichts, kann ich es auch laut sagen und mir passiert auch nichts.
Radio 1, die Hörbar Rust, die Schauspielerin Ulrike Czarre ist heute hier zu Gast. Und weißt du noch, was Blässhühner sind? Keine Hühner, sondern?
Rallen.
Oh, sehr gut.
Ja, aber das habe ich mir gemerkt, wenn man sagt im Schwäbischen, der ist rallig oder die ist rallig.
Und was heißt das?
Läufig bedeutet das. Dachte ich, ist ja merkwürdig, was hat denn das mit Blässhühnern zu tun? Gehören zu den Kranichvögeln. Ja, ich mag Blässhühner. War sehr dankbar, mehr über sie erfahren zu dürfen.
Gut, dann wollen wir jetzt zum Abschied noch mal kurz. So, Gänsehaut. Schön. Ich möchte auch nicht aus diesem Gespräch herausgehen, ohne eine andere Sache zu erwähnen, die mir sehr wichtig ist. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit, wir sind noch nicht am Ende, aber nicht, dass ich es dann vergesse. Vicky.
Vicky.
Vicky ist ein Mädchen.
Ja, Vicky ist ein Mädchen. Für mich ist es Vicky heute immer noch ein Mädchen.
Und das finde ich wirklich toll, dass du das mal erwähnt hast, denn mir ging das immer so, dass ich diese Zeichentrickfigur, dieses Wikinger-Kind, war für mich, erstens gab Vicky Leandros, war ja auch eine Frau, also ist ja wohl klar, dass Vicky ein Mädchen ist. Und die hatte längere Haare und die hatte eben, ne, und überhaupt, ja, das war ein Mädchen, das war klar. Und das hast du auch gedacht und ich glaube, das haben außer uns noch viele andere Menschen gedacht. Und wie wurdest du dann ernüchtert? Also im Sinne von, wurdest du überhaupt ernüchtert, als du erfahren hast, dass es ein Junge ist?
Absolut und ich glaube, das war ganz, ganz spät. Also war ich weit schon erwachsen. Da habe ich gesagt, das ist doch kein Mädchen, das ist doch ein Junge. Ich so, nee, das ist ein Mädchen, ist doch klar. Und dann haben wir das, glaube ich, nachgeschaut und es ist wirklich ein Junge.
Und das Schöne ist, finde ich, an diesem Beispiel, dass das überhaupt nicht wichtig ist.
Stimmt.
Ne? Ja. Ich habe es als Mädchen, habe ich mich mit Vicky identifiziert. Ja. Und die Jungs haben sich auch mit Vicky identifiziert. Und das zeigt ja eigentlich, wie leicht es sein kann, wenn es über Cleverness, Humor, schöne Geschichten, Abenteuer, Spannung und so, dann muss man die Attribute nicht auseinanderklamüsern und sagen, ja, aber wenn es ein Mädchen gewesen wäre, hätte die doch viel mehr Angst gehabt und bestimmt und die wäre doch gar nicht auf die Bäume geklettert oder so. Doch. Doch.
Aber bei Vicky durfte das Mädchen nie mit. Die musste immer zu Hause bleiben.
Das also wenn man das weiterdenkt, das ist ja, das
war Vicky in unserer Fantasie besser als in echt, glaube ich. Die Frauen durften nie mit und das Mädchen Ilva hieß die, glaube ich.
Oh nein.
Die musste immer mit zu Hause bleiben. Die durfte nie mit. Ilvi.
War der nicht alleine?
Nein, der hatte schon so eine Freundin.
Also offiziell als Junge mit langen Haaren. Und oft verwechselt, geschlechtsneutraler, sensibler
Held. Ach so, guck mal, wir waren gar nicht alleine.
Nee, wir waren nicht alleine.
Es gibt viele von uns.
Ja, und wer zu Hause bleiben will, als Junge oder als Mädchen oder als...
Zu Hause ist schön.
Whatever, bleibt zu Hause.
Ja, finde ich auch gut so.
So, das ist die eine Sache, die ich auf jeden Fall noch mit dir besprechen wollte. Haken hinter.
Gut.
Die andere Sache ist, dass ich mir vorstellen kann, wenn du als Schauspielerin gerade wieder irgendwo drehst und für 2 Wochen am Stück in einem Hotel untergebracht wirst, kann ich mir vorstellen, dass du heimlich als erste oder letzte beim Frühstücksbuffet die Kleinen Butter- und Marmeladen- und Nutella-Portionen mobst und in deine Tasche steckst, um sie später beim Campingurlaub zu benutzen?
Nope. Überhaupt gar nicht.
Denn du bist eine Camperin.
Ich bin eine Camperin, aber ich vermeide auch wahnsinnig gerne Hotelfrühstücks. Ich vermeide überhaupt gerne längere Aufenthalte in Hotels. Ich versuche dann immer eine Wohnung zu bekommen, weil ich mir gerne unabhängig sein möchte in der Art, wie ich mich verköstige. Und nicht nur von 8 bis 10 oder von 6 bis 39 oder bis 11 Frühstück haben möchte.
Okay, ich kannte nämlich mal, ich hatte mal eine Bekannte und das war mir wahnsinnig unangenehm, weil die hat wirklich, es war auch nicht ernst gemeint. Ich glaube auch nicht, dass du das gemacht hättest, aber die hat ständig irgendwelche Sachen mitgehen lassen, weil sie Camperin war und immer sagte, ja, aber die sind so klein. Und ich dachte mal, ja, aber es ist so viel Müll, ja?
Ja, nee, mache ich nicht.
Also irgendwann hast du das Boot eingetauscht gegen, du hast auch einen Partner gefunden, wahrscheinlich liegt es auch daran, ihr habt dann geheiratet und jetzt seid ihr eine kleine Familie mit 2 Hunden Und da ist es mit dem Boot wahrscheinlich nicht mehr ganz so einfach.
Hunde und Boot vertragen sich nicht so wirklich gut, muss man sagen. Und ich finde, so unterwegs sein mit dem Camper ist ähnlich wie auf dem Boot unterwegs sein, nur dass man es eben auf der Straße macht. Man hat sein Zuhause mit dabei, man ist unterwegs, kann abends einfach sich irgendwo abstellen, macht es dunkel und legt sich in sein Bett. Das ist herrlich.
Kann man eigentlich überall, darf man überall stehen und schlafen? Wie ist denn das?
Nein, das ist alles verboten. Also es gibt diese ominöse Regel zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Darf man quasi 8 Stunden oder 12 Stunden oder wie lange wo stehen, aber das ist auch alles. Eigentlich ist Freistehen in Deutschland grundsätzlich verboten.
Freistehen ist in Deutschland verboten?
Aber auch in den meisten anderen Ländern. Es wird aber, ich finde, wenn man sich ordentlich verhält, wenn man, was mich immer selbst irritiert ist, auch wenn ich in anderen Ländern unterwegs bin, da ist ein Parkplatz an einem malerischen Ort und da sehe ich einen Camper und die Leute stellen ihre Stühle raus und tun so, als wäre das ihr Wohnzimmer. Das verstehe ich immer gar nicht, weil ich denke, nein, das ist ein öffentlicher Raum. Du kannst dein Fahrzeug da abstellen, kannst da auch schlafen, das stört mich gar nicht. Aber so Campingverhalten im öffentlichen Raum finde ich merkwürdig.
Aha, das heißt Tische raus und Stühle raus nur auf so Campingplätzen oder Plätzen, die dafür ausgewiesen sind.
Genau, okay. Und die mag ich nicht, die versuche ich auch zu vermeiden, wenn es geht.
Gut.
Ab und zu mal muss man duschen, ja.
Freundinnen müsste man sein. Queen Bee. Und was viele Leute gar nicht wissen, Queen Bee ist, die haben nicht nur Musik gemacht, die haben auch Kabarett gemacht. Mhm. Edda Schnittgart, die mal in den ersten Jahren der Hörbar vor, weiß ich nicht, 18 Jahren war die hier, glaube ich, mal zu Gast. Und damals war auch, glaube ich, Ina das erste Mal zu Gast. Ina Müller ist nämlich der zweite Part dieses Duos. Ja. Wie bist du auf die aufmerksam geworden damals?
Das war mein erster Kinofilm. Der wurde geschrieben für uns 5 Schauspielerinnen und die Texte von Queen Bee standen schon im Buch. Die waren abgedruckt, als wären sie Dialog, weil Queen Bee, wir 5 trafen auf Queen Bee in einem leerstehenden Hotel. Die haben quasi sich selbst gespielt. Ich glaube, das war das erste Mal auch, dass die in einem Film mitgespielt haben. Und im Finale des Films durfte ich dieses Lied mit den beiden singen. Ich war unglaublich aufgeregt, weil ich immer von mir denke, ich kann nicht singen. Und habe aber genau dieselbe Stimmlage gehabt wie Edda. Und das hat sehr gut gepasst und viel Spaß gemacht.
Reden über jeden geheimen Traum.
Queen Bee, Freundinnen müsste man sein. Die Schauspielerin Ulrike Tscharre ist heute hier zu Gast. Wir wissen, dass du am Pichelsee in Spandau mit Berlin angefangen hast. Ich weiß, dass du danach in ein kleines Haus gezogen bist, das über und über mit Efeu bewachsen war.
Ja.
Und es gibt jetzt überhaupt keine Pointe, auf die ich groß hinlaufe und frage. Nur für mich ganz egoistisch gefragt und vielleicht gibt's da draußen noch 5 Leute mehr, die mit dem Gedanken spielen, Efeu irgendwo hochranken zu lassen oder ähnliches grün. Hat man dann nicht sehr viel mehr Insekten und Spinnen in seinen Zimmern, die Fenster aufmacht?
Ja, da wir ja eine gewisse Spinnenabneigung teilen, wie wir schon festgestellt haben. Ich hatte die Befürchtung auch, aber ich habe das nicht so wahrgenommen, dass besonders viele oder mehr Spinnen als für gewöhnlich in dem Haus waren. Ich glaube, die bleiben schon dann gerne auch in ihrem eigenen Zuhause, nämlich vor der Tür.
Okay, und sonst gibt es ja immer noch diese Moskitonetze, die man sich sich auch fest vors Fenster machen kann, genau. Weil es sieht ja schon sehr schön aus.
Sieht sehr schön aus, ist auch, glaube ich, ein ganz gesundes Wohnklima. Mhm.
Gut, aber das können wir gar nicht vertiefen, weil das war jetzt einfach nur ein Gedanke sozusagen, der mir beim Blick auf meine Notizen noch einfiel, dass ich dich das fragen wollte. Ich möchte nochmal auf die Zielfahnder verweisen. Lief gestern analog im Fernsehen und ist jetzt in der Mediathek zu sehen. Wirklich empfehlenswert. Und jetzt gehen wir raus mit deinem letzten Song. Gibt es noch ein Projekt, auf das du hinweisen möchtest, das vielleicht demnächst noch kommt oder an dem du gerade arbeitest?
Nein, ich rede ja überhaupt total ungern über ungelegte Eier, weil es kann auch immer so viel passieren.
Das deshalb, stimmt.
Deshalb behalte ich das immer so für mich. Aber es gibt dieses Jahr noch sehr spannende Dinge für mich zu tun.
Sehr schön. Gut, wir gehen raus mit Seiler und Speer. Hamkumst.
Hamkumst. Nach Hause.
Ja, Hamkumst. Ah, und warum dieses Lied?
Ich habe das erste Mal gehört und das hat mir so gute Laune gemacht. Ich hatte sofort das Bild im Kopf von diesem Typ, der zu viel trinkt und nach Hause kommt und zum 100. Mal sagt seine Freundin, wenn du einmal noch so harmkommst, dann brauchst du gar nicht mehr zu kommen. Und er nimmt sich das schon vor, aber es klappt halt einfach nicht. Und dann hat er schon wieder zu viel getrunken und kommt schon wieder in diesen Zustand nach Hause. Und er hat wieder den Stress mit der Freundin. Ich finde, es macht einfach gute Laune. Und man kennt solche Typen auch.
Oh ja. Oh ja. Und ich kann nur sagen, Red Flag.
Oh yeah.
Aber als Song ist es super.
Ja.
Vielen Dank für die großen und kleinen Geschichten und für deinen Besuch. Und viel Erfolg und viel Spaß mit dem, was da noch vor dir liegt.
Vielen Dank. Ich war sehr gerne hier.
Schön. Die Blessdüner kommt noch mal rein.
Letzte Nacht war schwere Partie für mich, dass ich nicht gleich heimkomm.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.